Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
Willkommen in einer neuen Ausgabe von Hörsaal 15 Minuten Forschung, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gerhild Leliak und ich freue mich über einen neuen Gast, Edgar Onir vom Institut für Germanistik der Uni Graz. Hallo.
Hallo.
Danke, dass Sie heute da sind. Wir sprechen über ein ganz spannendes Thema heute. Haha, Wortspiel. Es geht um Spannung, um spannende Texte. Und ich bin da, wie gesagt, auch schon, jetzt sage ich es nochmal, gespannt, über was wir genau sprechen werden. Bevor wir uns diesem Thema widmen, würde ich Sie aber bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen.
Ja, also mein Name ist Edgar Onir, wie Sie gesagt haben. Ich arbeite am Institut für Germanistik. Ich bin Professor für Sprachwissenschaft an diesem Institut. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Bedeutung von Texten, von sprachlichen Äußerungen diverser Art. Das nennt man Semantik. Und auch mit der Pragmatik. Das ist die Verwendung von Sprache mit den Regelmäßigkeiten der Verwendung von Sprache. Und im Zuge dessen beschäftige ich mich unter anderem auch mit Spannung und darüber werden wir heute reden.
Genau. Dann würde ich sagen, wir fangen gleich einmal an mit den Basics, also mit den Grundlagen. Gibt es irgendetwas, das einen Text, wir sprechen heute mal hauptsächlich über Texte, also jetzt nicht über Dialoge aus Filmen zum Beispiel, sondern eher über Texte, die wir lesen in Form von einem Buch zum Beispiel. Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, das ist so etwas Grundlegendes, das diese Texte spannend macht? Gibt es eine Faustregel, wo Sie sagen, ja, wenn ich das befolge, dann wird mein Text spannend? Interessant vielleicht für alle Nachwuchsschriftstellerinnen und Schriftsteller unter uns.
Ich fürchte, ich habe gleich eine schlechte Nachricht für Sie. So einfach ist es nicht. Und weil es nicht so einfach ist, beschäftigen wir uns auch wissenschaftlich mit diesem Thema. Wir haben ein kleines Forschungsprojekt, gefördert von dem FWF und der DFG. Das ist zusammen mit der Universität Göttingen, wo ich einen ganz lieben Kollegen habe aus der Literaturwissenschaft, mit dem ich zusammenarbeite. Das heißt, es geht hier um etwas relativ Seltenes, dass Literaturwissenschaftler und Linguisten tatsächlich kooperieren. Und wir haben uns da schon zu meiner Zeit in Göttingen, wo ich vor Graz gearbeitet habe, mit der Struktur und Interpretation von Texten zusammen beschäftigt, von literarischen Texten vor allem. Und da haben wir angefangen, uns eben mit der Frage zu beschäftigen, wie entsteht Spannung in einem narrativen Text, in einem literarischen Text. Und wir konnten die Frage nicht so leicht beantworten. Das heißt, wenn Sie einfach mal die Forschungsliteratur lesen, da werden Sie alles Mögliche finden. Zum Beispiel, dass Spannung dann entsteht, wenn der Protagonist oder die Protagonistin in Gefahr sich befindet. Nicht, wenn jemand kurz davor ist, erschossen zu werden oder man fährt irgendwie ganz schnell mit dem Auto und die Fahrbahn ist rutschig oder so etwas. Dann denken wir alle, okay, die Geschichte ist spannend. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt da auch noch einiges für uns zu untersuchen.
Mhm. Sie haben jetzt schon zwei konkrete Beispiele genannt, die immer wieder auch vorkommen, eben Gefahrensituationen, einerseits vielleicht Verfolgungsjagden oder auch einfach aus dem Alltag spannende Situationen, wenn man weiß, man geht um die Ecke und dort befindet sich irgendetwas, worüber man stolpern könnte zum Beispiel, wäre ja auch vielleicht eine spannende Frage, passiert's nicht. Welche Beispiele haben Sie denn konkret untersucht? Fällt Ihnen da irgendetwas ein, was Sie uns erzählen können?
Also wenn man sich wissenschaftlich mit Spannung beschäftigt, hat man ein relativ großes Problem, dass Spannung eigentlich ein psychologisches Phänomen ist. Das heißt, Spannung erleben wir. Das heißt, um sich damit zu beschäftigen, brauchen wir einen konkreten Menschen in einem konkreten Zustand. Das heißt, wir wollen, dass die Menschen Spannung erleben oder eben keine Spannung erleben. Das Problem ist, die meisten spannenden Texte sind viel zu lang. Das heißt, wenn Sie einen Roman lesen, zum Beispiel einen Kriminalroman, meistens sind sie spannend, dann haben wir das Problem, dass wir die Leute schlecht im Labor behalten können für 20 Stunden, bis sie diesen Text zu Ende lesen. Und wenn sie dann den Text einfach zu Hause lesen und wir sie nachher befragen, dann haben wir das Problem, dass sie sich nicht mehr so genau erinnern. Das heißt, sie kommen so mit Geschichten auf, die sie sich selbst darüber ausdenken, was sie erlebt haben. Aber so genau wissen sie es nicht mehr. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Kurzgeschichten. Und das Problem mit Kurzgeschichten ist, dass Kurzgeschichten in der Regel nicht sehr spannend sind. Und warum sind sie nicht spannend? Weil die Spannung eine gewisse Zeit braucht, also Zeit im Sinne von ein bisschen Text braucht, damit sie sich aufbauen kann. Man muss zum Beispiel eine Figur, einen Protagonisten oder eine Protagonistin gern haben. damit die Gefahr, in der sie sich befindet, überhaupt spannend werden kann. Ja, deswegen beschäftigen wir uns mit Kurzgeschichten, aber die Auswahl ist sehr kompliziert. Wir haben eine ganze kleine Armee von Hilfskräften, die sich damit beschäftigt haben, für uns erst einmal spannende Texte zu finden. Und es stellt sich heraus, diese Aufgabe ist ganz schwer. Am Ende haben wir uns jetzt auf einen Text geeinigt, den wir sehr, sehr, sehr intensiv untersuchen. Aber wir haben auch andere Texte im Petto. Das ist die brasilianische Katze von Arthur Conan Doyle. Den kennen wir auch als Verfasser von Sherlock Holmes. Und diesen Text haben wir sehr, sehr, sehr intensiv erforscht. Das heißt, wir haben Leute ins Labor geholt und wir haben sie dazu gebracht, während sie den Text lesen, der Text ist ja nicht so bekannt, das heißt, für die meisten Leute war der Text neu, das ist vielleicht so 7, 8 Seiten, je nachdem, wie, in welchem Format. Und wir haben die Leute den Text lesen lassen und währenddessen haben sie gleich die Spannung eingezeichnet und dann haben wir mit diesen Spannungslinien arbeiten können und genauer untersuchen können, was da passiert.
Das stelle ich mir sehr interessant vor, solche Untersuchungen zu machen. Gleich eine Frage dazu, wie sehr ist denn diese Untersuchung an sich oder diese Forschung an sich vom individuellen Menschen geprägt? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die brasilianische Katze lese, ich habe früher viel Sherlock Holmes Geschichten gelesen, dann habe ich vielleicht durch mein Hintergrundwissen einen anderen Zugang zu dieser Spannung oder eine andere Schwelle, ab wo ich etwas spannend empfinde, als ein Mensch, der vielleicht noch nie eine Kurzgeschichte von Arthur Conan Doyle gelesen hat. Inwieweit ist der Lesende eigentlich hier Teil dieses ganzen Prozesses, in dem Spannung entsteht und sein oder ihr individueller Hintergrund?
Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Spannung ist bis zu einem gewissen Grad immer subjektiv, nicht? Einige finden einen Text sehr spannend, andere nicht. Es gibt so Extreme, die man sich relativ leicht vorstellen kann. Sie hatten das Beispiel, ob man den Autor kennt oder nicht, aber das extremste Beispiel ist, wenn man die Sprache nicht kennt. Nicht? Sie haben einen Text, sie verstehen kein Wort. Der eine vergeht vor Spannung und die anderen kapieren überhaupt nicht, worum es geht. Dann haben sie jemanden, der Fußball schaut, eine Person, die vielleicht die Regeln nicht so genau kennt, die wird überhaupt keine Spannung empfinden und die anderen schreien dann irgendwie ungehemmt auf der Couch. Also Sie können sich vorstellen, es gibt sehr viel Subjektivität in diesen Phänomenen, aber die Beispiele, die ich gewählt habe, haben auch gleich einen Sinn, weil sie zeigen, wenn man den Text versteht, da befinden wir uns anderswo, als wenn man den Text überhaupt nicht versteht oder nur ganz wenig versteht. Das heißt, Spannung hängt mit dem Verständnis des Textes zusammen. Und das heißt wiederum, dass es im Text auch irgendetwas Objektives gibt, das, was man eben versteht, das für die Spannung sorgt. Aber es gibt immer auch eine subjektive Komponente. Man versteht den Text irgendwie. Das heißt, der Text ist irgendwo in diesem Spannungsfeld, es ist wieder ein Wortspiel, zwischen Subjektivität und Objektivität. Den Text muss man richtig verstehen, aber man kann den Text auch ein bisschen anders verstehen, ja? Und je nachdem, wie man den Text versteht, hat man natürlich ein ganz anderes Spannungserlebnis.
Dann gehen wir zurück zu Ihrer konkreten Untersuchung mit der brasilianischen Katze, mit diesem Text. Was haben denn da die Probandinnen und Probanden angezeichnet? Wo haben Sie Spannung empfunden oder was ist überhaupt Ihr Fazit von dieser Untersuchung?
In der Geschichte, da geht es darum, dass die Hauptfigur, das ist eine relativ komplizierte Geschichte, aber ich vereinfache das jetzt mal massiv, mit einer sogenannten brasilianischen Katze, das ist wahrscheinlich ein Panther oder ein Leopard oder so etwas, eingesperrt wird und dann wird diese Person angegriffen. Und da wird kurz beschrieben, wie dieser Kampf verläuft und am Ende wird dann doch die Person, die eingesperrt worden ist, überleben und die Person, die sie eingesperrt hat von der Katze, aufgefressen. Das war jetzt gleich ein Spoiler, also Spoiler, tut mir leid dafür.
Kommt ein bisschen zu spät.
Ein bisschen zu spät. Aber auf jeden Fall, die Idee ist, dass die Geschichte relativ lang ist, also für eine Kurzgeschichte, es wird halt aufgebaut. Und zu unserer Überraschung war es so, dass die Leute tendenziell an denselben Stellen angegeben haben, dass es spannend wird. Das heißt, die Spannungskurven, die sind nicht identisch. Man sieht also auch die Subjektivität, aber man sieht auch die Objektivität. Die Formen der Linien sind ganz ähnlich. Einige haben zum Beispiel gesehen, dass der Text an der Stelle spannend ist, aber sie haben es nicht so stark empfunden. Dann sind sie nicht sehr hoch gegangen mit der Spannungslinie. Andere waren dann durch die Decke mit der Linie. Ja? Das heißt, man sieht die objektiven Effekte des Textes an der Form dieser Spannungslinien, aber die Höhe ist sehr subjektiv. Was wir aber nicht hatten, dass irgendjemand zum Beispiel ganz am Anfang enorm hohe Spannung eingezeichnet hätte, wo gerade die Figur eingeführt wird und dann am Ende, wo es dann richtig spannend wird für uns, sagt, nein, dein Text ist hier langweilig. Das hatten wir nicht. Ja, das heißt, die Leute sind sich schon einig, wo der Text spannend ist und das ist nicht überraschend. Schließlich verkauft sich Spannung auch gut und die Autorinnen und Autoren wissen auch, wann ein Text spannend ist.
War das wirklich so, dass diese Punkte sich an konkreten, vielleicht sogar Worten oder Sätzen festmachen ließen? Also, dass man zum Beispiel merkt, okay, hier ist ein Gegensatz zwischen dem, was passiert und meiner Erwartung. Genau hier geht die Spannungskurve hoch. Oder ist es anders gewesen vielleicht?
Na, das ist halt ein bisschen kompliziert zu erklären. Wir untersuchen die Spannung mit einer bestimmten Hypothese. Und unsere Hypothese ist, dass Personen, die einen Text lesen, während des Leseprozesses Fragen im Kopf haben. Und diese Fragen sind gewissermaßen das, was sie am Lesen hält. Ja, das heißt, ich möchte etwas herausfinden, deswegen lese ich weiter und höre nicht einfach auf. Ja, ganz am Anfang dauert es ein bisschen, bis ich die Fragen im Kopf erzeuge, aber dann möchte ich etwas wissen und deswegen lese ich weiter. Und das heißt, das Leseerlebnis wird von diesen Fragen geleitet. Und wir sind der Auffassung, genau das ist das, was wir untersuchen, dass die Leute, während sie lesen, die Spannung dann empfinden, wenn bestimmte textuelle Phänomene hinsichtlich dieser Fragen passieren. Und konkret geht es darum, dass sie das Gefühl haben, ist wieder ein bisschen vereinfacht gesagt, dass die Frage in jeder Sekunde beantwortet werden könnte. Und dann können Sie sich gleich vorstellen, zum Beispiel, wenn die Frage ist, ob die Person überlebt oder nicht, oder ob sie freikommt oder nicht, dann muss die Geschichte bestimmte Merkmale haben. Wenn es gerade um eine Hintergrundgeschichte geht, wie ist die Person überhaupt reingekommen, dann wird es nicht sehr spannend, weil jetzt ist nicht der Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt könnte die Antwort kommen. Ja? Das heißt, das, was den Text wirklich spannend macht, nach unserer Hypothese, ist, dass in jeder Sekunde die Antwort fallen kann und dazu muss die Geschichte geeignet sein. Ja, also die Ereignisse, die einzelnen Teilereignisse im Plot, die wir gerade lesen, die müssen das Potenzial haben, die Fragen, die uns interessieren, zu beantworten. Genauso ist es übrigens auch im Fußball. Wenn jemand den Ball im gegnerischen Strafraum führt, dann könnte natürlich ein Tor fallen, dann ist es spannend. Wenn es so ein Mittelfeldgeplänkel gibt, dann ist es weniger spannend.
Mich interessiert jetzt auch ein Hintergrundgedanke. Warum beschäftigen Sie sich mit diesem Thema? Lesen Sie vielleicht selber gerne spannende Literatur?
Also ich persönlich ziehe eher so klassische, langweilige Romane und Sachbücher vor. Meine Beschäftigung mit der Spannung hat insofern keinen persönlichen Grund, sondern einen historischen Grund. Und zwar habe ich mich schon seit sehr langer Zeit mit der Interpretation und der Struktur von Texten beschäftigt. Und dann habe ich eine Theorie dazu, die nennt man die erotetische Struktur von Texten. Und erotetisch hat mit Erotik gar nichts zu tun, sondern mit dem Wort erotetikos aus dem Altgriechischen. Und das ist die Kunst, Fragen zu stellen. Ja? Und es geht darum, wie Fragen das Lesen von Texten steuern und wie Texte das Entstehen von Fragen in unseren Köpfen steuern. Ja? Und daraus entsteht so eine Art Kohärenzstruktur von Texten. Das ist sozusagen meine eigene linguistische Beschäftigung mit Texten. Und zusammen mit meinen Kollegen aus Göttingen haben wir uns dann zum Beispiel gefragt, ob wir diese Theorie benutzen können, um herauszufinden, wie man dieses interessante Phänomen, das nennt man Narrative Closure, nennt, wenn man das Gefühl hat, ein Text ist zu Ende, aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Wie gesagt, das ist doch ganz einfach zu erklären. Die Fragen sind nicht beantwortet, die der Text aufgeworfen hat. Und dann haben wir gesagt, naja, Narrative Closure hängt ganz eng mit Spannung zusammen und dann sind wir weitergegangen und haben angefangen, uns mit Spannung zu beschäftigen. Also ein bisschen langweilig vielleicht, aber das ist der historische Grund.
Absolut nicht langweilig. Mir fallen gerade ganz viele Bücher ein, wo ich das Gefühl habe, die sind jetzt zu Ende, aber die Spannung bleibt erhalten. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Warum sind Ihre Untersuchungen jetzt Ihrer Meinung nach gesellschaftlich relevant? Warum ist es für uns alle wichtig, dass diese Forschungen passieren? Jetzt verstehe ich natürlich, dass das an sich für einen Sprachwissenschaftler, Sprachwissenschaftlerin interessant ist, aber vielleicht können Sie doch noch die Brücke schlagen zur Allgemeinheit.
Ja, bei den Geisteswissenschaften ist es ja oft so, dass wir so ein bisschen in Erklärungsnot sind. Und eine der möglichen Antworten, die jemandem sofort einfallen würde, ist die falsche, dass nämlich unsere Forschung jemandem helfen kann, spannendere Bücher zu schreiben. Das ist nicht so, wenn Sie bei Netflix oder bei Amazon gucken, wenn Sie ganz einfach spannende Filme oder Geschichten finden. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen nicht den Autorinnen und Autoren helfen, tatsächlich spannendere Bücher zu schreiben, sondern wir denken, dass das Verständnis der Spannung uns helfen kann, sagen wir so, zum Beispiel im Rahmen des schulischen Curriculums, mündigere Bürgerinnen und Bürger zu erziehen, die Spannungsphänomene besser verstehen. Wenn Sie sich vorstellen, in der Schule ist es so, dass man sich ganz wenig mit Spannung beschäftigt. Man sagt ja, das ist vielleicht minderwertig und deswegen guckt man die klassischen Romane an. Aber es ist ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel verstehen, wie Spannung entsteht, was sind die Mechanismen der Spannung. Dann können sie auch dekonstruieren und dann können sie sich auch wehren. Weil Werbung, Filme, die vielleicht letztlich sehr viel Zeitverschwendung bedeuten, auf Spannung basieren. Und wenn man das ein bisschen besser durchschaut, kann es helfen. Aber es gibt noch eine zweite Seite, weil Kinder nämlich sehr, sehr, sehr gerne spannende Sachen lesen. Und wir haben ein zweites Problem, dass Kinder nicht sehr gerne lesen. Und indem man gezielt darauf achtet, dass man das richtige Maß an Spannung findet, für Kinder, vielleicht für einige ein bisschen mehr, für andere ein bisschen weniger, kann man das auch ein bisschen steuern. Und man kann auch Bücher, Sachbücher ein bisschen spannender machen. Und dadurch kann man natürlich, wenn man diese Prozesse und Phänomene besser versteht, ganz gezielt eingreifen, damit wir sozusagen von der kulturellen und von der geisteswissenschaftlichen Seite ein bisschen Einfluss haben über die Spannung vielleicht als Mittel, als Werkzeug auf die Gesellschaft und auf unsere Kultur.
Und mehr Lesen hilft auf jeden Fall immer.
Ja, das möchte man hoffen.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Herr Unia, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank.
Dankeschön auch von meiner Seite fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Anregungen und auch Vorschläge für weitere Themen. Wenn Sie jetzt noch Fragen zu diesem Thema haben, zum Thema Spannung, dann schreiben Sie sie bitte an unsere Abteilungs-E-Mail-Adresse communication@uni-graz.at. Wir sammeln diese Fragen und leiten sie weiter. Und demnächst hören wir uns hoffentlich wieder im Hörsaal.
Hörsaal. 15 Minuten Forschung.